danke für diese enthusiastische Einleitung und danke, dass um Sonntag um 17 Uhr noch jemand da ist. Ich hatte ein bisschen Bedenken. Genau, wir hatten auch, machen wir ganz einfach, kurz zu mir, Heiko Stübner. Ich bin so im Kernel, Bootloader und Debian-Bereich unterwegs. Und als Hobbyprojekt bin ich der Maintainer für die Rockchip-CPUs im Mainline-Kernel. Und wir hatten vorhin um 14 Uhr, gab es schon diesen Vortrag im MV7 zur digitalen Souveränität ohne Bullshit-Bingo. Und das war sehr allgemein und cloud-lastig. Und jetzt machen wir das mal zu Hause. Genau. Erst noch, was ist ein NAS? Ein Network Attached Storage, also im Prinzip eine Festplatte mit Netzwerkanschluss. Es ist im Grunde nichts anderes als ein Computer mit ein paar Festplatten oder anderen Speichermedien dran. Aber dann meistens in einem schönen Gehäuse und mit Hotswap-Laufwerken. Und es ist trotzdem jetzt immer schon meistens ein Linux, das da drauf läuft. Erster Gedanke, den man natürlich haben so könnte, ist, das kann man selber bauen. Es ist ja jetzt keine wirklich spezielle Hardware da drin. Also man nimmt irgendeinen Singleboard-Computer, irgendeinen Pi oder was auch immer und klemmt da ein paar Platten dran. Aber eben, das sieht dann meistens nicht ganz so wohnlich aus. Wenn man es gerade, wenn man es zu Hause irgendwo im Wohnzimmer stehen haben möchte, dann ist das vielleicht, wird so ein massiver Klopper in so einem ITX-Gehäuse oder ATX-Gehäuse dann nicht so schön aussehen. Und Hotswap-Schächte zum Beispiel zum Auswechseln der Platte im laufenden Betrieb gibt es auch, glaube ich, nicht so oft oder jetzt nicht so allgemein zugänglich. Genau. Und also das wollte ich im Prinzip vermeiden. Für mein neues NAS. Das ist ein anderes Gerät bei mir zu Hause. Genau. Wie gesagt, die Hardware von solchen NAS-Geräten ist oft, also die meiste Zeit super schön. Das gibt es in ganz verschiedenen Größenfaktoren, von einem Ding mit einer Festplatte drin hin zu irgendwelchen 19 Zoll Rack-Gehäusen mit vier oder noch mehr Festplatten da drin. Das Ganze hat, so wenn man von Weitem drauf guckt, eine wunderschöne Web-Oberfläche. Wo man das alles so wunderbar administrieren kann. Aber man sollte halt nicht zu genau hinschauen. Weil da sind echte Profis am Werk. Also ich habe, der Golem-Ticker war noch viel voller mit solchen Meldungen über weitere NAS oder überhaupt so, also Sicherheitslücken. Und schön fand ich auch, auf der linken Seite, das ist in der Mitte, die eingeblendete Bannerwerbung, die scheinbar mal nachgeliefert wurde in einem Update. Und man sieht auch, das betrifft jetzt nicht nur QNAP. Also ich hacke jetzt zwar ein bisschen auf QNAP rum, aber die sind alle gleich schlecht. Das ist also in allen diesen Systemen ist das wirklich gleich, naja, wirklich heruntergekommen. Genau. Und dann eben halt, wir haben Bannerwerbung, wir haben Ransomware, das irgendwelche Lücken ausnutzt, Zero Days, verschlafene Patches und bei allen. QNAP, Synology, Asus, Western Digital, alle. Genau. Die Frage ist natürlich, die man sich stellen kann, warum ist das so? Ich habe ein bisschen mit in diesem QNAP-Ökosystem gewühlt, um Sachen zu finden. Und man sieht halt, dass die wirklich da einfach Prozessoren nehmen, die scheinbar gerade billig sind. Das ist da halt Marvell, Annapurna Labs, Realtek, Intel, Rockchip, was halt offenbar gerade da ist, nach Preis oder was auch immer. Und halt so ein System-on-Chip ist halt unterschiedlich. Da sind verschiedene Komponenten drin, die man implementieren müsste, wenn man es ordentlich macht. Das heißt, im Allgemeinen nehmen diese Hersteller einfach nur das Vendor-Board-Support-Package, was sie bekommen. Also jeder Hersteller, Marvell, Realtek, Intel, Rockchip, wer auch immer, die liefern alle so ein Board-Support-Package aus, wo man einen Kernel, einen Bootloader und schon Sachen bekommt. Das ist alles quasi fertig, wo man das auf seiner Hardware laufen lassen soll. Das ist oftmals auch schon sehr gammelig, weil das ist, also berühmt ist ja der Qualcomm-Kernel mit seinen Millionen Zeilen von Nicht-Mainline-Code, der da drin ist. Aber das ist bei allen anderen System-on-Chip-Herstellern ähnlich. Die haben dann auch so bei Rockchip, also auf dem QNAP-Gerät war ein 5.10 Kernel drauf, der ist auch schon nicht mehr ganz der jüngste und das ist halt dann die Vendor-Variante mit ganz viel Zeug darauf. Also genau, jeder SOC hat seinen eigenen Kernel und dann kommen halt die super Softwareentwickler von den NAS-Herstellern und schreiben auch nochmal ihr Zeug dazu. Die mögen fähig sein, Aber ich schätze mal, bei den ganzen Herstellern ist immer irgendwer mit der Peitsche hinterher, der da sozusagen morgen sagt, nicht schön. Also es heißt wahrscheinlich immer so, wann ist es endlich fertig, aber nicht, wann ist es sicher und schön. Und halt Technical Debt aufräumen, selbst wenn man sie verwaltet, dann das bringt halt keinen Umsatz. Besonders schön, so ein kleines Ding aus dem QNAP-Kernel, das fand ich also so zum Thema, sie schreiben drin rum, der Vendor-Kernel ist schon schlecht, aber dann im Gerätekernel selber, dann so schön halt ifdev QNAP, um dann nochmal mehr Code reinzuschubsen. Besonders schön auch in wirklich den zentralen Kernelbestandteilen. Das Beispiel rechts ist halt init main C, das ist so diese ganz zentrale Kernelkomponente, wenn der Kernel startet, einfach nur um da einen Beep zu produzieren. Diese Kernel Booting Buzzer Funktion, die ist in den UART-Treiber gehackt. Also sie. Das tut weh, wenn man es sieht. Dass halt der Kernel, gerade wenn er gerade so gestartet ist, wenn noch fast nichts läuft, er erstmal in diesen UART-Treiber ruft, dass der da bitte irgendwie was auf die UART schreiben soll. Aber eben auch so Dinge wie Memory Management, wo selbst ein Linus Torvalds sagt, dass halt das Memory Management Subsystem des Kernels eher was für die Koryphäen der Entwicklung ist. Genauso das SCSI-Subsystem und das ist alles so irgendwie so eine Trust-Me-Bro-Geschichte. Es wird schon gehen. Und zum Beispiel vom Cyber Resiliency Act hat wahrscheinlich da auch noch keiner gehört, dass sie das irgendwie auch mal updaten müssen und Gewährleistung leisten müssen, dass sie es dann nicht einfach mal wegwerfen können. Genau. Auch schön. Also eine weitere Facette, warum das alles so gruselig ist, das ist alles wahnsinnig alt da drin. Auf dem QNAP kam halt so ein Rescue-System. Wenn man da ein bisschen gucken geht, dann ist da ein GNU-TLS drauf, was Google nur in einem 2008er Blogbeitrag kannte. Ich habe geguckt, die 2.11. irgendwas, die nächste war dann 2009. genauso die libc, die da drauf läuft, ist halt von 2016 oder früher. Und es ist halt, also ist halt alles alt. Und es wird halt wahrscheinlich immer nur angefasst, wenn der 0D kommt, dann machen wir ein Update. Aber nicht vorher. Und wie gesagt, ich hacke auf QNAP rum, aber die sind alle gleich schlecht. Genau. Es gibt viele Varianten, auf so einem Gerät eigene Software laufen zu lassen. Die haben alle immer ein Paketmanagement. Also wenn man mit der Originalsoftware arbeitet, haben die alle immer ein Paketmanagement in irgendeiner Form, wo man seine eigene Software drauf laufen lassen kann. Es gibt dann Entwicklerprogramme, bei denen man sich anmelden kann, mit ganz vielen Foren, wo Leute die Dokumentation ersetzen müssen, weil es keine gibt, sondern halt ständig Fragen neu gestellt werden müssen. Das Ganze ist dann auch vom Wohlwollen der Hersteller abhängig, also es ist halt ein geschlossenes Ökosystem und man endet in so einem Dead-End, weil man einfach sich in irgendein Ökosystem reinarbeitet, wo der Hersteller das jederzeit abkündigen kann oder man einfach auch, wenn man halt woanders hin will, das nicht mitnehmen kann. Genau. Dann, es gibt noch eine weitere Variante. Es gibt ganz viele Leute, die sich damit beschäftigen, halt sozusagen die grundlegende Firmware der Geräte beizubehalten, aber nur ihren eigenen Kernel starten zu wollen. Das ist dann so das Mittelding zwischen. Also man sucht bei Google einfach nach Debian on Gerätename und dann findet man oftmals dann einfach Foren mit 20, 30, 40 Seiten, wo Leute dann über Jahre das sich da halt austauschen. Auf Seite 13 steht dann, wie man den Kernel startet, auf Seite 26 dann, wie man das permanent macht. Aber eben Teile der Firmware, also der Bootloader zum Beispiel, der bleibt. Und gerade wenn man sich aussperrt oder wenn irgendwas schief geht, also man sagt dem Bootloader, dass er permanent diesen Kernel starten soll, wie man dann da wieder hinkommt, wenn man sich gerade ausgesperrt hat, wenn irgendwas schief geht. Da ist dann meistens, das steht dann, weiß ich nicht, hoffentlich auf Seite 43 oder auch nicht. Genau, deswegen war mein Wunsch einfach, alles weg. Das ist jetzt, das Diagramm habe ich aus einem anderen Vortrag geklaut, das ist ein bisschen zu umfangreich. Eigentlich geht es darum, oben links sieht man das Boot-ROM, das ist im Chip selbst eingebacken. Das ist das, was man nicht austauschen kann. Das ist das, was das ein kleines Stück Code, was läuft, wenn der Chip Strom bekommt. Und der lädt dann den Bootloader und andere Firmware-Teile, der lädt dann den Kernel und dann das Router-System. Und halt alles soll weg. Das Schöne daran ist, wenn man halt wirklich mit Mainline-Komponenten arbeitet, oh, das war ein Ding, was ich bei dem noch sagen wollte, Debian on irgendwas Variante, es wird meistens nicht so weiterverfolgt. Die Leute sind dann zufrieden damit, sich einen Kernel und einen Device-Tree aus dem Internet zu laden, das auf ihrem Gerät zu starten. Und das ist immer so ein, es geht ja. Aber nicht, es ist korrekt oder es ist upstream, es ist nicht wartbar. Sondern es ist halt immer dann nächste Version da aus dem Forum laden und hoffen, dass es immer noch geht. Genau. Und eben, was ich halt für mich möchte, ist, dass ich in 6 Monaten nicht überlegen muss, was muss ich jetzt tun, um das Ding zu updaten. Sondern einfach sagen kann, idealerweise Update, Upgrade und dann geht das. Deswegen keine super Speziallösungen, alles von der Stange und vor allen Dingen upstream in den Upstream-Projekten, also der Bootloader und der Kernel. Genau. Genau. Dann das Gerät, was ihr vorhin schon am Anfang gesehen habt, ist mein QNAP TS-433. Das, um die Geschichte anzufangen, mein altes NAS war in Synology, das hat SCSI-Probleme, das stürzt, wenn man eine 2-Gigabyte-Datei überträgt, stürzt das gesamte RAID ab und man muss es dann auf der Konsole neu zusammenbauen. Deswegen war ich so ein bisschen in den Gedanken, ich könnte mal was Neues haben. Und dann lief mir halt der über den Weg, weil der einen Rockchip-Prozessor hat und wie gesagt, Maintainer, das lag mir dann nahe, dass ich mir relativ sicher sein konnte, dass, also zum einen weiß ich, dass der Mainline-Kernel und U-Boot den Prozessor sehr gut unterstützt. Dank auch ganz viel Arbeit von Pangotronics, die da für scheinbar euren Kunden da ganz viel Arbeit reingesteckt haben. Das Ganze hat eine NPU für die KI-Sachen, wo ich keine Ahnung habe, was ich damit machen soll. Und dann halt ganz normal halt 4 SATA-Ports und Kram. Genau. Das Ganze gibt es auch, also die Serie mit dem Prozessor und der ungefähr ähnlichen Harte gibt es in ganz verschiedenen Größenordnungen von einer Platte, 2, 4 und dann auch als 19 Zoll Rackgerät inzwischen. Genau. Und dann eben dachte ich mir, es ist ein Rockchip-Gerät, das kann ich. Und eben auch der Aufwand ist vertretbar für mich. Ich weiß, wie es geht. Und ich kann ungefähr einschätzen, das ist machbar und ohne, dass ich jetzt hier monatelang rumbastle. Deswegen ganz wichtig, das ist alles für diese eine spezielle Geräteserie. Das geht auch mit anderen, das kann man wahrscheinlich mit allen Prozessoren ähnlich machen, aber man beginnt von vorne. Und es ist immer gut, wenn man mit der Prozessorfamilie schon irgendwie Erfahrung hat, dann geht das schneller. Und auch die Geräte sehen von außen alle gleich aus. QNAP baut scheinbar wirklich immer dasselbe Gehäuse. Nur halt andere Innereien. Genau. Dann steht das Ding da. Das stand bei mir auch erstmal noch wirklich 3-4 Monate rum, bis ich dazu gekommen bin. Man fängt dann also an, Gerät. Weiß nicht, was es tut. Ich weiß ungefähr, was drin ist, aber dann guckt man erstmal. Man braucht eine Konsole. In Embedded-Geräten will man immer eine serielle Konsole haben. Dann guckt man, was ist da jetzt drauf. Guckt sich an, was für Hardware-Komponenten sind drin. Und dann möchte ich eben, wie gesagt, Aussperren verhindern. Und dann baut man einen Kernel, einen Bootloader und ein Router-Teilsystem. Und das gucken wir uns mal an. Genau. Zuerst mal serielle Konsole. Da muss ich auch wieder, also wie gesagt, QNAP baut offenbar nette Hardware. Die haben da einen Port auf die Hauptplatine gelötet. Der ist da, der ist fertig da. Das rechne ich ihn hoch an. Wir haben auch eine Dokumentation dafür, das ist so ein, also irgendwie, bis ich rausgefunden hatte, was das für ein Stecker ist, hat es ein bisschen gedauert. Der JSTPH irgendwas, das ist, was, ja, okay. Und dann hat man halt eine Konsole, das ist relativ einfach dann. Und dann startet man die Kiste erstmal, dann startet da irgend so ein komisches Rescue-System, was auf der EMMC drauf liegt. Das ist eigentlich dafür gedacht, dass es sozusagen startet und dann man darüber, dass ein QNAP-Image für das NAS runterlädt und installiert. Es gibt eine ganz komische Monster-Applikation, HAL-App, also die haben ein Hardware-Abstraction-Layer, die kruden Kernel-Interfaces, die alle nicht standardisiert sind, bei denen in ein Standard-Interface für ihre User-Space-Software umsetzt. Also sie haben verbastelte Kernel mit nicht standardisierten Interfaces und dann brauchen sie eine App dafür, damit sie im User-Space ein standardisiertes Interface für ihre ganzen, für die Rockchip, Marvel und so weiter Geräte alle haben. Das Ganze sieht da wirklich aus, als wäre es über Jahre gewachsen. Es ist, da sind Dinge drin, das war lustig. Genau. Und dann eben Hardware-Komponenten als nächstes. Wir brauchen den SOC, wissen wir. Das Schöne ist, es gibt von den CPU-Herstellern gibt es Design-Dokumente mit Layout-Vorschlägen, wie man halt die Stromversorgung macht, wie das alles, also mit welchen Komponenten und wie das angebunden ist. Und das ist, also mindestens im Rockchip-Bereich ist das wirklich immer dasselbe. Es sieht alles irgendwie gleich aus. Gerade diese ganzen, also Power, das ganze Power-Management, das sieht alles immer gleich aus. Sie folgen da, folgt hier immer dem, genau, dem Referenzdesign. Das ist super schön. Genau. Dann gibt es dann auch I2C angebundene Geräte, diverse LEDs, die 4 ATA-Ports und ein paar USB-Ports. Genau. Und heutzutage, das Schöne wiederum ist, wir sind schon ein paar Jahre im Device-Tree-Zeitalter. Das heißt, man kann dann, der Device-Tree ist so ein Stück, naja, halt, wie sagt man, Markup? Ja, auf alle Fälle eine Beschreibungssprache, um halt die Hardware zu beschreiben, ohne dass sie im Kernel in C-Code festgebacken ist. Genau. Um halt diese ganzen Informationen zu finden, kann man bei QNAP ihren Source-Drop anschauen gehen. Das war so ein bisschen so ein Retro-Feeling, weil ich mir dachte, SourceForge, die gibt's noch? Weil die da scheinbar über Jahre SourceForge als ihren Dumping-Ground nutzen. Also die laden da wirklich nur Gigabytes an TAR-Archiven hoch mit allen Quellen. Es gibt ein Archiv für Kernel und dann noch ein Archiv für den ganzen Rest. Schön war, dass bis vor 2 Wochen da die Quellen für den Bootloader noch gar nicht dabei waren. Die haben immer gefehlt. Erst jetzt im neuesten Drop sind sie da. Dafür gibt es ganz viele Compiler-Rückstände. Schön war zu sehen, Kompilationsdirektory war /root/ und so weiter. Also da wird sehr sicher gearbeitet. Und eben, wie gesagt, wir sind lange genug im Device-Tree-Zeitalter. Man kann also eigentlich den ganzen Kernel-Code ignorieren. Man sucht einfach nur den Device-Tree raus und guckt da rein. Das ist nämlich eine Hardware-Beschreibung, wie gesagt. Und bringt halt damit die ganzen Informationen, die man haben will, also die meisten zumindest, am selben Platz. Eigentlich sollte es einer Spezifikation folgen. Es gibt für den Device-Tree einer Spezifikation. Man sagt für, wie ein Gerät beschrieben werden soll. In einem Vendor-Kernel ist das meistens nicht so, weil die gern das Review vermeiden wollen. Das sieht dann also meistens anders aus, als man es in einem Mainline-Kernel haben würde. Aber meistens reicht das als Informationsquelle. Aber oftmals ist es nicht vollständig. Es wird halt immer nur genauso viel gemacht, wie unbedingt notwendig ist. Um das hier mal zu zeigen, so mal ein Beispiel des Device-Trees von dem Gerät. Das sieht dann halt ungefähr so aus. Es geht noch deutlich weiter. Das kann man halt schön lesen und sich dann da was raussuchen. Es gibt dann so ein paar lustige Artefakte. Das ist rechts, das sind die CPU Operating Tables, da sind diese Taktpunkte, die sie unterstützen wollen. Also es sind eigentlich eine ganze Reihe von verschiedenen Frequenzen beschrieben im Device-Tree des Prozessors, aber sie haben halt im Prinzip alles ausgeschaltet. Sie laufen immer auf volle Pulle. Das fand ich etwas lustig, weil eigentlich, wenn das Ding nichts zu tun hat, dann kann man runtertakten und Strom sparen und also ja, genauso, dass man eigentlich ein EEPROM, das ist so ein I2C oder SPI angebundener Flash-Chip, der einfach Informationen enthält, den würde man eigentlich im Device-Tree beschreiben. Was macht QNAP? Sie machen Device-Tree-Kommandos aus dem User-Space, um da von diesem EEPROM zu lesen. Das ist Genau. Und wenn man dann aus dem Device-Tree denn sich sozusagen das so ein bisschen zusammengesucht hat, dann, das habe ich jetzt mal zusammengebastelt hier, dann sieht man da, dass die Hardware des Gerätes, dass da eigentlich wirklich nicht viel dran ist. Das ist halt der Prozessor quasi in der Mitte, dann gibt es da zwei USB-Hosts, also rechts auf der Seite zu sehen, zwei USB-Hosts auf der Rückseite, zwei USB-2-Hosts und vorne gibt es noch einen USB-3-Host und zwei Netzwerk-Ports, einer 2,5G, einer 1G und die zwei, es gibt zwei SATA-Ports vom Prozessor selber und dann, wo sind sie eigentlich? Ach, da unten. Dann gibt es noch einen J-Micron SATA-Controller. Das ist hier der, über den Netzwerksachen. Das ist der, der bringt die zwei zusätzlichen SATA-Ports mit. Also es sind sozusagen zwei SATA-Ports von den vieren, werden direkt von der CPU bereitgestellt und die anderen beiden werden durch einen separaten SATA-Controller gemacht. Und wie man eben auch sieht, da ist wirklich nichts dran. Das ist wirklich Standardkomponenten ohne alles. Im Embedded-Kernel-Bereich hat man so mit Sachen mit Grafik oder Kameras, das sind die Sachen, die irgendwie schwer sind. Alles andere ist super einfach, da muss man also eigentlich auch gar nicht so viel Aufwand betreiben. Wäre da jetzt irgendwie eine super Kamera dran gebunden, dann hätte ich ja gesagt, dann könnte man sagen, ja, da müsste man Arbeit investieren, aber hier ist ja wirklich nichts dran. Na gut, das Einzige ist halt da oben der Welttrend WT irgendwas, die MCU, die da oben noch abgeht, die kommen wir später noch mal kurz zu. Aber halt, ja, ist halt eigentlich sehr einfach. Und wie gesagt, da der Device-Tree meistens als Quelle nicht so ganz reichen wird, sondern man zum Beispiel auch GPIOs, das sind einfach diese Pins, die aus dem Prozessor rauskommen, kann man als GPIO auch manuell kontrollieren. Gibt es dann halt auch noch weitere Kernel-Interfaces im SysFS, wo man halt weitere Informationen holen kann. Da sieht man zum Beispiel, dass halt die GPIOs 61, 62, 63 und 64 sind halt die SATA-LEDs, also die LEDs vorne, die die Aktivität anzeigen. Schönes Ding, das SATA-Subsystem im Kernel oder das SCSI-Subsystem im Kernel kann aktuell nicht einzelne LEDs ansprechen. Es gibt für die LEDs nur Disk Activity. Also bei mir blinken momentan noch alle. Genau. Genauso wäre dann nächste halt noch so halt die Pin-Konfiguration selber, ob er halt irgendwie einfach nur auf den Output gesetzt wird oder wie halt andere Pin-Varianten. Also Pin-Konfigurationen gesetzt sind. Wenn man das mit einem anderen Board vergleicht, dann kann man auch sehen, ob sich irgendwo noch was versteckt. Weil zum Beispiel im Bootloader kann man auch einen Pin wunderbar auf 1 setzen, immer, und dann einfach so lassen und nie wieder anfassen. Das habe ich dann jetzt mit dem neuen U-Boot, mit dem Bootloader-Drop noch gefunden, dass da halt auch noch so ein Pin versteckte, der immer auf 1 gesetzt war. Genau. Das nächste große Ding war der Failsafe. Und wieder, da haben sie ordentlich gearbeitet. Man sieht da rechts in dem roten Kreis, das ist ein Pin-Header für so einen Jumper, so ganz klassisch mit Jumper-Hütchen drauf, was dafür sorgt, dass der Prozessor in einen Mask-ROM-Modus geht. Wie gesagt, das Boot-ROM ist das, was immer startet. Und die meisten, also ich glaube alle CPUs, haben halt einen irgendwie Mask-ROM oder wie auch immer das genannt wird, Modus, dass der von nichts startet, sondern einfach wartet und zum Beispiel darauf wartet, dass über USB irgendwelche Daten kommen. Und die haben halt netterweise da halt direkt so einen Header drauf gelötet bei der Produktion, dass man wirklich einfach nur ein Hütchen draufsetzen muss, um da in den Mask-ROM-Modus zu kommen. Und das ist auch wieder, wie man in dem Mask-ROM-Modus selber mit einem ROC-Chip-Prozessor redet, das ist über alle gleich, das ist wieder so ein Ding, weiß ich, kenne ich. Geht. Man muss nur den Port finden, der dafür zuständig ist. Es ist dann ein Port. Das ist in dem Fall der USB-A-Port vorne. Ein Elektrotechniker kriegt vielleicht da so ein bisschen so Herzrasen, weil man halt dann mit einem A-auf-A-Kabel da so die Daten überträgt. Also je nachdem, wie flexibel man da ist, kriegt man da dann also ein bisschen so Herz. Also ich bisher noch nicht. Es hat bisher immer funktioniert. Es gab noch keine Rauchwolken. Und es soll ja auch, ist ja auch so gedacht. Genau. Ganz wichtig an der Stelle noch, man sollte sich das ein bisschen sichern, dass man ein Rollback hat, dass man wieder zurückgehen kann, wenn man irgendwas zerbastelt. Wir hatten ja bereits, es gibt ein Rescue-System, da kommt man rein. Das Root-Passwort wird da als angezeigt, welches man eingeben soll. Das ist sozusagen da einfach nur die MAC-Adresse. Das ist sogar gerätespezifisch, aber halt, es wird, wenn man im Rescue-System ist, wird das angezeigt. Und dann kann man da zum Beispiel einfach einen USB-Stick anschließen und mit DD einfach die ganze EMMC einfach klonen. Und dann ist das gesichert und dann kann man das mit so einem Rockchip-Tool im Mars-Com-Modus selber einfach zurückschreiben, wenn es notwendig wird. Kann das Gerät also quasi auf den Originalzustand wieder zurücksetzen, wie man es bekommen hat. Das ist so, an dem Punkt denke ich mir dann, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Das ist dann auch, jetzt kann man einfach in Ruhe arbeiten und ich muss mir keine Gedanken mehr machen und muss auch keine Angst mehr haben, dass ich jetzt irgendeinen, wie sagt man so schön, Briefbeschwerer produziere. Genau. Wie gesagt, der 3568 ist sehr gut unterstützt. Man baut also einen Kernel. Das Lustige ist, wenn man zu dem Zeitpunkt war der Device Tree noch nicht im Kernel, aber eben, es sind alles dieselben. Also, wie gesagt, das ganze Power Management ist alles ähnlich. Man kann also irgendeinen anderen Device Tree von dem Ding starten, also von diesem Prozessortyp. Und dann startet das auch erstmal. Da passiert nichts. Also, man sollte ungefähr wissen, woran man ist. Also, es ist derselbe PIM, es ist derselbe Power Management Controller da drin. Die die ganzen Spannungen sind dieselben wie auf allen anderen 3568 Ports. Es ist alles gleich. Ja, es ging. Passiert nichts. Zumindest da. Genau. Und dann eben baut man halt sich seinen eigenen Device-Tree für das Gerät anhand mit den Informationen, die man aus dem alten Device-Tree hat, mit den Informationen, die man einfach aus den bestehenden Device-Trees hat. Es ist im Prinzip an vielen Stellen einfach nur ein Copy und Paste. Spannend fand ich, also ein paar Sachen, die ich sozusagen selber dann endlich mal in echt gesehen habe, war die PCI Express Bifurcation, nennt sich das. Es sind nämlich, der Prozessor hat zwei PCI Express Lanes und die kann man in zwei verschiedenen Modi betreiben. Einmal ein Controller, der beide Lanes hat, aber er hat zwei Controller, die man auch jeweils mit einer Lane betreiben kann, was QNAP ja auch macht, für eine Lane für den SATA-Controller und eine Lane für das 2,5 GB Interface. Genau, das habe ich bisher noch, das hatte ich vorher noch nicht selber gesehen, das war spannend. Ja. Natürlich. Also es hatten, wie gesagt, andere Entwickler schon diese ganze Vorarbeit geleistet, dass es alles funktioniert. Ich hatte es nur bisher selber noch nicht selber auf einem eigenen Gerät gesehen. Genau. Dann kommt natürlich das Booten. Man möchte sein Kernel und sein Device-Tree auch booten. Mir macht ein Vendor-U-Boot immer wahnsinnig schlechte Laune. Weil es ist dann auch so, man muss, also eigentlich möchte, also es gibt Standard-Boot-Methoden für sogar einen Distro-Boot, den man einfach seinen Kernel da in eine grup-ähnliche Konfigurationsdatei hinlegt und das dann einfach startet. In so einem Vendor-Kernel ist das alles sehr verbastelt und man würde dann irgendwie wieder zurückkommen zu dem, dieser zweiten Folie aus dem, wie startet man eigene Software? Deswegen habe ich dann an der Stelle dann natürlich angefangen, gar nicht erst viel gemacht, sondern gleich den Bootloader gemacht. Das ist auch wieder, die Boards sind alle ähnlich. Man guckt also, wie die anderen Boards sind, schmeißt da sein Device-Tree rein, baut eine Konfiguration und dann geht das dazu. Genau. Und dann, das RK-Develop-Tool ist übrigens auch in Debian und in anderen Distributionen drin. Also das ist jetzt nichts irgendwie Spezielles. Dieser SPL-Loader, wie der erstellt wird, ist in der U-Boot-Dokumentation beschrieben. Das ist auch gleich. Und dann schreibt man das einfach an ein Genau, Offset 64, das ist auch in der Dokumentation beschrieben, das ist also auch immer gleich. Und dann startet also ein wunderschöner U-Boot 2025-01. Das war schön. Und dann kann man auch dann an der Stelle einfach von USB booten. Also der, genau. Denn der, zum Beispiel ein U-Boot als Bootloader, der sucht sich halt, der probiert halt verschiedene Bootmedien durch. Man kann also dann einfach seinen USB-Stick da anstöpseln und so eine Ex-Linux-Conf suchen lassen. Das sieht dann ein bisschen aus, ein bisschen wie so eine Grub-Konfiguration. Man sagt halt das Kernel-Image, den Device-Tree, ein paar Parameter. Und wie gesagt, im Vendor-U-Boot wäre das alles viel aufwendiger, weil die das gar nicht unterstützen. Genau. Genau. RootFS ist dann auch so ein Ding. Eigentlich möchte man dann später mal eigentlich so einen Debian-Installer oder irgendwas haben, der einfach nur, man ruft seinen Installer auf und installiert sich sein eigenes System. Ganz klassisch. Aber zu der Zeit ist das noch nicht so drin. Deswegen gibt es zum Beispiel bei Debian dbootstrap, das erstellt einfach ein Root-Dateisystem in einem Unterverzeichnis, was man dann zum Beispiel auf einen USB-Stick kopieren kann. Das kann er auch für andere Architekturen machen. Also man kann auf einem x86-Host auch ein ARM64-Root-Dateisystem erstellen. Man braucht dann nur ein QEMU-User-Static. Das ist auch so ein spannendes Ding, der sich dann in dieses BIN-FMT reinhängt und dann einfach transparent ARM64-Binaries auf einem x86 ausführt. Zwar langsam, aber tut. Deswegen hat die Bootstrap auch diese zwei Stages, weil man dann einfach ein CH-Root in das gerade erstellte RootFS macht und dann dort die Second Stage quasi als ARM64 ausführt. Genau. Dann sollte man noch die mit den InnetRAMFS-Tools dieses InnetRAMFS erstellen, weil die Standard-Kernel-Konfiguration baut ganz viel als Modul. Man möchte also die meiste Zeit eine RAM-Disk haben mit den ganzen Modulen drin, wie halt andere Debian-Systeme auch haben. Genau. Und dann eben, wie erwähnt, die große Unbekannte war dieser komische Mikrocontroller. Das ist ein, also spannend fand ich, was ich gelesen habe, dass der zuerst in Fernsehgeräten aufgetaucht ist. Das ist irgendein, der macht so CEC und Fernbedienungskrams, aber eben auch irgendwie LEDs und so Sachen. Und der macht halt, der steuert halt mehr LEDs von dem Gerät und den Powerknopf und die Lüfter. Und ist per UART angebunden. deswegen auch der Kernel-Buzzer, also dieses Ding, was sie in den Kernel-Start gehackt haben, schreibt er auf den UART, weil er für den Buzzer mit der MCU reden muss, dass die Piep macht. Das Ganze ist natürlich nicht dokumentiert. Offenbar, auf alle Fälle. Und wie man auch sieht, Synology Power-Off gibt es auch als Treiber. Also die haben das auch. Das ist also die Idee, eine MCU per UART anzubinden, hat auch Synology. Genau, was wollte ich denn noch? Serielle Kommunikation, nicht dokumentiert, per UART, genau. Deswegen, und das läuft halt alles über diese HAL-App, die ich vorhin erwähnt habe. Das heißt, die hat sogar eine Hilfe. Wenn man da HAL-App-Help ausgibt, dann kriegt man da 25 Seiten mit Kommandos, die man ausführen kann. Und dann habe ich mir im Rescue-System selber dann ein schönes Programm gesucht, Intercepti, der einfach serielle Kommunikation so schön mitschneiden kann. Man schiebt die serielle das serielle Device, TTYS0, einfach zur Seite und klemmt den Intercepti dazwischen. Und dann schreibt der einfach super mit, wenn ich hier sage, halt HAL-App Buzzer. Das ist sozusagen ein Short-Buzzer. Es macht halt Piep und dann steht da, was er gesendet hat und was er zurückbekommen hat. Das ist dann halt, und dann geht man dann so ganz langsam diese drei A4 Seiten an Kommandos durch und guckt, was ist überhaupt relevant, weil viele Sachen sind auch für das Gerät überhaupt nicht relevant. Die tun gar nichts. Zu dem Zeitpunkt wusste ich auch nicht, auf was muss ich eigentlich achten oder was ist da eigentlich überhaupt drin. Genau. Natürlich habe ich dann einen echten Treiber für geschrieben, weil Lüftersteuerung aus dem User Space fand ich jetzt nicht ganz so vertrauenserweckend. Der Kernel hat das Serdev Subsystem, das ist super schön. Das gibt es auch schon ein paar Jahre. Dass man einfach, früher war es ja auch immer so, dass man halt, wenn irgendwas UART angebunden war, dann kam das immer in den User Space, man hatte irgendeine Anwendung, die darauf schrieb. Und irgendwann dieses Problem, dass man da auch intelligente Sachen darin hat und aus der Kernelseite damit reden muss, gab es schon länger. Deswegen hat irgendwann mal dieses Serdev-Subsystem geschrieben, dass man halt echte Kerneltreiber für sowas schreiben kann. Zum Beispiel möchte man jetzt den Lüfter steuern anhand der CPU-Temperatur. Das ist halt, das sollte halt sehr schnell und im Kernel bleiben. Und dann arbeitet man sich dadurch ganz viele Subsysteme durch, weil man braucht man hat den Multifunction-Device-Treiber, das ist dieses Kernding, was die serielle Kommunikation macht. Dann braucht man einen LED-Treiber, einen Hardware-Monitoring-Treiber und einen Input-Treiber für den Power-Knopf und den Beeper. Der Beeper ist ein Input-Device. Muss, das gehört dahin. Und das hat eigentlich am längsten gedauert von allem. Weil es dann auch durch 25, also durch ein ganz paar Runden Review geht und dann verbringt man eine ganze Weile Zeit und es halt nicht dokumentiert ist. Genau. Deswegen, wo sind wir denn aktuell? Der Device-Tree ist im Mainline-Kernel seit 6.9 grundlegend. Alle Hardware-Komponenten außer der MCU unterstützt seit 6.12. Und der MCU-Treiber, also der Mikrocontroller-Treiber ist jetzt, also naja, genau, in ein paar Stunden. Und ich habe gelernt, wie Serdev funktioniert. Das fand ich auch wieder so ein Ding, das fand ich spannend. Genau, U-Boot unterstützt alles seit 25.01. Jemand arbeitet an Baerbock-Support. Für, je nachdem, also es gibt ja so einen Flavor, jeder hat sein eigenes Lieblingsflavor. Wir haben also auch demnächst Baerbock-Support und der Entwickler arbeitet auch daran, er ist Debian-Entwickler und arbeitet daran, auch eine richtige Debian-Installer-Unterstützung zu bekommen dafür. Dass man also nicht mit irgendwelchen Debootstrap-Sachen arbeiten muss, sondern das einfach ganz normal installieren kann. Genau. Was macht man dann damit? Ich bin mit dem ersten Strich schon zufrieden. Ich will einfach nur einen NFS-Server haben. Man kann aber auch, es gibt dann so Sachen wie Nextcloud oder Open Media Vault. Open Media Vault ist so dieses ganz bekannte, irgendwie so NAS. Tut im Prinzip alles, was die normalen NAS-Software auch tut, nur als freie Software. Aber also sowohl Nextcloud als auch Open Media Vault, die graben sich halt relativ tief in das System ein. Die wollen da halt sehr, sehr verbunden sein mit allem. Und das ist dann wieder dieses, ich möchte in 6 Monaten nicht überlegen müssen, wie war das jetzt? Und gerade wenn ich zu Hause meinen Home Assistant versuche abzudaten, dann ist es immer so, ich lese, muss dann irgendwie ewig lange Wikis lesen, das muss ich jetzt tun. Und dann fängt man halt nicht an, wenn man weiß, dass es so eine Zeitinvestition ist. Genau, was lernen wir daraus? Das ist dann... Der Linux-Kernel und der U-Boot-Support wäre mit Dokumentation wäre das ein halber Nachmittag gewesen. Das ist alles kein Hexenwerk, das geht alles schnell. Würde man die Hardware kennen und wissen, wie sie aussieht, dann wäre das wirklich ein Nachmittag gewesen, dass man da mal trotzdem den Device-Tree zusammenschraubt und so ein U-Boot-Board da reinbaut, dann wäre das nicht so schlimm. Aber auch, es war Spaß. Es war spaßig, einfach so diese ganzen Dinge zu entdecken und ach, das geht ja so. Und ach, das ist das. Und das macht dann einfach Spaß, aber so schnell mache ich das auch nie nochmal. Und ich habe bei QNAP angefragt, ob sie mir die Dokumentation für die MCU geben. Ich wollte einfach, es wäre ja eigentlich so schön gewesen, sie geben mir, sagen mir, welche Kommandos gibt es, wie funktioniert das, was muss ich machen. Aber halt, ja gern. Aber dann kamen so 5 Seiten NDA mit Softwareentwicklung verboten und ja, Open Source verboten, genau. Genau. Und dann, eben, wenn man das Gerät jetzt befreit hat, kann man eben auch noch spannende Dinge damit machen. Der 3568 hat eine moderne Mali-GPU, die ist in Mesa unterstützt. Es gibt inzwischen auch sehr guten OpenCL-Support. Man kann da also auch seine, was auch immer man da mit OpenCL tut, laufen lassen. Ich habe zum Beispiel einen VP8-Encoder gefunden, der als OpenCL-Programm läuft. Der hat auch eigene Hardware-Encoder, aber die werden zum Beispiel noch nicht unterstützt. Also die CPU hat eigene Hardware-Encoder für Videos, aber das ist größtenteils noch ein Work in Progress. Kommt aber auch irgendwann noch. Und dann noch spannend, die NPU. Die NPO ist ja auch so ein Ding, wo halt die Firmen das immer als ihr supergeheimes Secret Source betrachten. Aber eben auch Rockchip als hat offenbar dieses, also es gab von Nvidia so einen Release für wie baut man eine NPU? Dieses NVDNA, irgendwas. Auf alle Fälle haben sie alles als freies Design irgendwie freigegeben. Und offenbar hat Rockchip das relativ exakt nachgebaut, sodass ein Entwickler, der Tomeo, da halt letztes Jahr angefangen hat, mal einen freien Treiber für zu schreiben. Er hat im Prinzip eine Woche gebraucht für die grundlegende Funktionalität. Und es sieht wohl danach aus, als würden wir dieses Jahr dann hoffentlich sozusagen das auch in Mesa gemerged bekommen. Lustigerweise, eine NPU ist auch nur eine ein bisschen andere GPU. Deswegen ist Mesa da sozusagen das Projekt, wo das Zeug dann reinwandert. Und eben sozusagen, das Schöne ist dann auch, wenn man so dieses TensorFlow ist diese Google-Bibliothek für manche Anwendungen. Und das Mesa läuft dann einfach als Delegate. Man sagt also dem TensorFlow einfach nur, nutze diese Bibliothek als die kümmert sich um die hardware-spezifischen Sachen. Und das sind halt alles so schön, dass man sich halt nicht an welchen proprietären Lösungen dranbinden muss. Genau. Es wird also, bin da sehr gespannt drauf. Habe auch schon dieses klassische Object-Detection, dass man halt so ein Video laufen lässt und dann halt diese runden Rahmen erscheinen mit halt hier Schirm, Auto, Person. Das ging alles schon, das sieht super schön aus. Ja, genau. Damit sind wir durch. Fragen?
Einen herzlichen Dank an Heiko für diesen sehr informativen Vortrag. Musste auch ein paar Mal schmunzeln bei einigen Fails von QNAP und den Kernel-Entwicklern. Und wir haben jetzt noch Zeit für Fragen. Wow, da ist ja auch schon die erste.
Ja, erstmal vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Erinnert mich so ein bisschen an die alten Züxel 325 Zeiten, wo ich das auch mal so ähnlich gemacht habe, allerdings mit weniger Bastelaufwand, bis dann, also ich habe Arch drauflaufen lassen, das Userland. Ich hätte direkt Debian nehmen sollen, aber hinterher ist man immer schlauer. Leider hat Arch dann irgendwann die 32-Bit-Unterstützung eingestellt. Damit war dann auch schon Züxel der dieses 325 Briefbeschwerer. Ich habe damals ich glaube, die haben auch ein U-Boot eingesetzt, die haben kein Gummiboot eingesetzt. Ich habe das U-Boot damals so verbogen, dass das Teil tatsächlich von der Platte booten konnte. Ist das mit der Architektur, die du gerade vorgestellt hast, auch möglich? Oder bist du zwingend an diesen USB-Stick gebunden? Insbesondere, wenn du sagst, okay, ich möchte gern, das ist ein 4-Bay-Teil, ne? Dieses 4-Bay-Teil. Genau. Ich möchte gern eventuell auch dieses 4-Bay-Teil als hybrides irgendwie RAID fahren. Wäre jetzt die Frage.
Okay, sozusagen das USB-Ding, das war einfach nur mein Ding zum Basteln, dass ich einfach sagen kann, wenn ich irgendwas kaputt mache, dann kann ich den USB-Stick abziehen und das dann fixen woanders und wieder anstecken. Momentan boote ich meinen Kernel von der EMMC und dann ein Router-Teilsystem schon auf der Festplatten. Das U-Boot kann aber auch, der hat die PCI-Express-Unterstützung, der kann mit den SATA-Platten reden. Also das geht auch. Also man kann auch mit sozusagen im U-Boot selber die SATA-Platten ansprechen.
Das heißt, ein Flash-Kern in den Onboard-Speicher.
Genau. Na, ich hab den Kernel aktuell auf der EMMC einfach auf einer Partition liegen. Okay. Da liegt der Kernel, das init-ramfs und diese ext-Linux-Datei. Und das Ganze ist dann meine Slash-Boot-Partition im gebooteten System.
Okay, aber das User liegt dann auch auf einer Platte.
Genau. Das liegt dann schon als RAID auf der Platte.
Wann gibt es die GitHub-URL für sowas, dass man es irgendwie nachbasteln kann? Oder ist das geplant? Weil es hört sich wirklich spannend an. Und wie gesagt, ich habe momentan zu nerdig.
Es soll ja, wie gesagt, soll es eigentlich Debian-Installer-Support dafür geben.
Okay. Also, wie gesagt, Hintergrund ist, ich bin gerade mit einer uralt 4.14 unterwegs und I feel your pain. Also, sorry, das ist ein Fehlbay, Synology NAS. Und ich habe da in der Not ein Debian Change Root draufgepackt, aber der Kern ist halt uralt und das ist irgendwie Schrott auf gut Deutsch. Deswegen, also das hört sich gerade wirklich gut an, insbesondere dann, wenn man sagt, okay, ich habe analog zum 325, ein richtiges Debian dann irgendwie mit dem aktuellen Kern am Start und kann auch den Kern updaten und so weiter und so weiter. Aber wie gesagt, das erinnert mich jetzt ziemlich an diese 325-Architektur. Bloß halt 10 Jahre her oder so. Dankeschön.
Also wie gesagt, wenn das geplant ist, wenn Link auf die Folie, also wenn Link auf der Folie.
Ja, die Folien landen dann auf der Linux-Tags-Webseite. Ansonsten einfach mir eine Mail schreiben. Also, ich hab die letzte Woche schon einen Entwickler gecoacht damit. Also.
Und zum Nachschauen gibt's die Talks jederzeit auf media.ccc.de.
Ja, und ich schätze mal, spätestens beim dritten Durchgang, wenn ich irgendwen coache, wie er dann sein Debian darauf bekommt, dann schreibe ich euch eine Dokumentation dafür.
Haben wir noch weitere Fragen aus dem Publikum? Da sehe ich eine Hand.
Vielen Dank für den Vortrag. Meine Frage ist, inwieweit sich das auch mit Modellen, die Intel x86-Prozessoren einsetzen, machen lässt?
Da erinnere ich an meine große rote Folie. Das ist wirklich sehr spezifisch zu der Rockchip-Linie. Das geht mit allen anderen, wird das genauso gehen. Ich schätze mal, so serielle Konsole und anderes wird da auf diesen auch drauf sein. Aber man fängt halt von vorne an. Also man muss sich diese Sachen selber erarbeiten.
Haben wir noch weitere Fragen aus dem Publikum?
Ich vermute mal, je nach NAS-Hersteller sparst du dir halt diese umständliche Diversity-Geschichte, weil die meisten interbasierten NAS-Geschichten sind Standard-Boards und das wird dann alles ein bisschen einfacher. Aber trotzdem kommst du halt um ein bisschen Mühe nicht drum herum. Weil ich habe dir, also korrigiere mich, wenn ich falsch denke, ich kenne diesen Diversity primär aus dem ARM-Umfeld.
Genau.
Also, ich glaube, bei MIPS gibt es sowas Ähnliches, aber da wäre ich überfragt.
Genau. Ja, im Intel-Umfeld ist es wahrscheinlich, wird es ein ACPI sein, was da drauf läuft, also ganz, ganz Standard. Das sollte eigentlich dann eigentlich jeden Kernel einfach so starten wahrscheinlich. Also, aber gut, man weiß nicht, was sie da in ihrem Gerätekernel da drin verbastelt haben. Also ob da auch der Buzzer in der Init-Funktion laufen muss.
So, noch ein letzter Aufruf für Fragen hier im Publikum.
Docker,
der ist
ein Chip installiert auf
x86
und man muss die Bootreihenfolge ändern, dann bootet er angeblich von einer von den internen.
Achso,
was er
dann?
Sag.
Angeblich.
Ja, aber
ist seine Ebene. Ja, aber ich bin da voreingenommen mit alles, was irgendwie eine Rockchip-CPU hat. Das ist dann so, als Maintainer ist dann so, es macht es einfach einfacher.
Haben wir noch weitere Fragen? Ich sehe keine Hände hochheben. Dann einen Applaus für Heiko.
Dankeschön.